Bei Markus Lanz sind zuletzt die Gewinner der Ostwahlen aufeinander getroffen. AfD gegen BSW, Tino Chrupalla gegen Fabio De Masi. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die Markus Lanz Sendung, in der Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht, der war früher bei den Linken, und Tino Chrupalla, Parteichef der AfD, geladen waren. Dabei ging es unter anderem um die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, die Inflation, die Energiepreise, die Reallöhne und warum das Leute denn zu Protestwahlen treibt. Wir schauen uns das Ganze an. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch allerdings noch flott hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zum Beispiel meine Analyse zu den Ostwahlen, Protest oder Rechtsruck. Die wichtigsten Erkenntnisse habe ich hier einmal der Reihe nach durchgearbeitet. Ist für die Sendung, die wir jetzt gleich schauen, höchst relevant. Link dazu gibt es eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr das auscheckt. Nun aber gleich rein ins Gespräch. Markus Lanz startet mit einer Frage zu den Reallöhnen.
Gerade genau zu, Sie sagen, Reallöhne sinken zum Beispiel. Das ist, glaube ich, statistisch so nicht gedeckt.
Nein, nein, ich habe nicht gesagt, die
steigen
sinken.
Die Reallöhne
wieder. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Können Sie nochmal zurückspulen später oben im Büro
sinkende gucken. Sinkende Reallöhne, haben Sie gesagt.
Nein, ich habe gesagt, dass die Reallöhne sich viel schwächer entwickelt haben. Seit der Corona-Pandemie in bestimmten Bereichen sind sie sogar noch niedriger, in bestimmten Bereichen. Sie erholen sich jetzt gerade wieder in Reaktion auf den Preisanstieg.
Nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang.
Aber viel schwächer als zum Beispiel in den USA. Und wir haben da in Deutschland eine
sehr gehemmte Entwicklung. Sie haben meinen Punkt schon genau verstanden. Das zweite war gerade...
Ja, klassischer Fall von beide haben recht. Markus Lanz hat recht, dass die Löhne stärker gestiegen sind als die Inflation. Zuletzt die Reallöhne haben mehrere Quartale hintereinander zugelegt. Aber vorher hatten sie auch mehrere Quartale deutlich verloren. Und da kommt Fabio De Masi ins Spiel, der recht hat, dass wir noch immer nicht bei den Reallöhnen auf dem Vorkrisenniveau sind. Noch immer ist die Kaufkraft geringer als vor dem Energiepreisschock, bevor die Inflationsrate hochgegangen ist. Das ist noch nicht komplett kompensiert worden und das schmälert die Kaufkraft.
Energiepreisschock? Der Energiepreisschock ist ja weitestgehend weg.
Nein.
Was heißt nein?
Ja, weil es nicht stimmt. Sie dürfen nicht von den Einkaufspreisen, das ist auch das, was der Bundeskanzler jedes Mal sagt, dass wir Vorkriegsniveau hätten. Das stimmt einfach nicht.
Energiepreisschock?
Ja, Sie müssen aber den Endverbraucherpreis sehen. Und Leute haben Verträge abgeschlossen, die gelten. Die gelten 2 Jahre. Wenn man vor einem Jahr einen neuen Gasvertrag abgeschlossen hat, einen neuen Stromvertrag, dann kommt man erstmal aus diesen nicht raus. Sie zahlen also immer noch exorbitant höhere Strom- und Gaspreise wie
aber
der aktuelle
ist,
Preis.
Da kommt man auch sehr bald jetzt wieder raus.
Ja, nochmal, aber es ist nicht so, als wenn Sie, ich will noch mal eins sagen, auch was Sie sagten, der Osten. Ja. Wir zahlen zum Beispiel im Osten auch...
Machen wir den kurzen Faktencheck. Tino Chrupalla hat leider recht, eine Steilvorlage von Markus Lanz. Hier einmal der Börsenpreis. Hier sieht man sehr gut, der liegt mittlerweile auf dem Niveau von Mitte 2021. Also der war ja schon angestiegen im Vorfeld des Kriegsbeginns. Hier der erste Peak, das ist der Kriegsbeginn, 28. Februar. Da schießt es einmal krass nach oben und danach natürlich nochmal viel heftiger. Davor gab es allerdings schon Anstiege, die Corona-bedingt waren, Lieferketten-bedingt waren und zwischenzeitlich auch mal bedingt waren der Sorge, ob es denn tatsächlich einen Anmarsch Putins in die Ukraine gibt, ja oder nein. Jedenfalls sind wir allerdings jetzt wieder auf einem Niveau, was dem des Juni oder Juli 2021 entspricht. Es könnte noch ein bisschen niedriger sein, denn wir kommen von noch deutlich niedrigeren Niveaus in 2020. Das war der Pandemie geschuldet. Wenn die Wirtschaft natürlich runtergefahren wird, gibt es deutlich weniger Nachfrage nach Energie, Öl und Gaspreise sind deswegen in den Keller gefallen. Aber soweit zur Börse, da kann man durchaus sagen, der Schock ist vorbei. Jetzt nehmen wir einmal die Verivox-Preisentwicklung für Neukunden, also der durchschnittliche Gaspreis bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Und auch hier sehen wir, wir liegen im Moment bei knapp unter 9 Cent für Neukunden. Das ist so günstig wie im Oktober 2021. Ich sag mal, nachdem die ganzen Pandemiebeschränkungen aufgehoben waren, die Wirtschaft wieder in Schwung gekommen ist, weltweit. Und jetzt die steigende Energienachfrage auf ein zuvor runtergeschraubtes Angebot getroffen ist. Das hat den Energiepreis dann erstmal ein bisschen steigen lassen. Und vorher waren wir natürlich noch bei ganz anderen Niveaus, ne? Hier im Neukundenbereich bei 5 Cent pro Kilowattstunde für Neukunden. Das heißt, da sind wir nicht. Wir sind nicht zurück auf dem Stand von Frühjahr 21. Wir sind auf dem Stand vor dem tatsächlichen Kriegsausbruch in der Ukraine. Deutlich darunter, ja. Aber noch nicht ganz zurück. Dazu kommt, dass das hier ein Preis ist für Neukunden. Tino Chrupalla hatte durchaus recht. Wenn Kunden jetzt hier in dem Bereich, ja, Mai 22, Juni 22, November 22, Januar 23, einen Vertrag abschließen mussten, weil der alte ausgelaufen ist, kann man sich auch nicht unbedingt immer aussuchen, ist einfach auch Bad Luck und ne, schlechtes Timing, dann hat man womöglich auch heute noch höhere Gaspreise. Das heißt, der durchschnittliche Gaspreis für Verbraucher, der wird über diesen 9 Cent pro Kilowattstunde liegen, wahrscheinlich irgendwie so bei 10,5, 11 Cent die Kilowattstunde. Und damit ist er noch immer doppelt so teuer, wie er wahrscheinlich im Jahr 2020, 2021 war. Aber, gehört auch zur Wahrheit, auch nur noch ein Viertel von dem, was wir in den absoluten Peakzeiten im Sommer 22, Spätsommer 22 erlebt haben.
Gehaltsangepasst 20% mehr für Strom als zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg. So viel dazu, der Osten steht proper da. Wir zahlen im Osten mehr für Strom.
Gehaltsangepasst ist das entscheidende Wort dabei.
Gehaltsangepasst, richtig. Und das zum Beispiel aus einer Region,
anteilig,
wo ich herkomme.
Anteilig am Gehalt, das meinst du?
Anteilig am Gehalt.
Das heißt, die zahlen nicht wirklich mehr, sondern die zahlen sozusagen...
Teilweise zahlen wir auch wirklich mehr. Mhm. Als auch zum Beispiel in Hamburg gibt es Regionen im Osten. Mhm. Und auch die Gehaltsspanne, die ist natürlich wesentlich stärker als im Westen. Also wir
auch hier muss ich leider Tino Chrupalla recht geben. Das ist nun mal ein Punkt und damit ja blöde Frage von Markus Lanz, bei dem der Osten tatsächlich benachteiligt ist. Die Löhne sind im Durchschnitt geringer, die Strompreise höher, weil gerade im Norden und Osten des Landes vor allem viel Stromnetze ausgebaut werden müssen. Und um beispielsweise die viele Windkraft verarbeiten zu können im Stromnetz. Das führt dazu, dass es höhere Investitionskosten gibt. Die werden über die Netzentgelte umgelegt. Deswegen die Netzentgelte im Norden und Osten des Landes deutlich höher als beispielsweise in Süddeutschland und machen auch die Strompreise, je nach Tarifzone und wo man dann ist, unter Umständen absolut gesehen auch teurer als die im Süden sind. Und da die Gehälter dann kleiner sind, machen sie auch anteilig an den Gehältern mehr aus.
Wir haben immer noch Regionen. Ich komme aus dem, ich sag's mal so in Anführungszeichen, aus dem Armenhaus. Görlitz hat die niedrigste pro Kopf Gehalt der Bundesrepublik Deutschland.
Proper meinte ich, das Wirtschaftswachstum ist im Moment aktuell nur im Osten, in Brandenburg und Mecklenburg.
Frau Geipel, auch Ihre Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach falsch, auch wenn Sie aus dem Osten kommen. Wenn wir aktuell auch erleben, was im Osten gerade los ist, wie viele Wirtschaftszweige, gerade energieintensive Unternehmen, Gießereien, Glasbetriebe, Papierbetriebe, produzierendes Gewerbe.
Das ist deutschlandweit so.
Entschuldigung, das ist nicht ein Satz von mir, sondern das ist ein Satz des Wirtschaftsministers.
Der Wirtschaftsminister erzählt viel, wenn er taglang ist. Er weiß ja auch nicht, was eine Insolvenz ist. Also von daher würde ich dem Wirtschaftsminister nicht trauen.
Es ist wirklich bitter. Ne? Wir sind jetzt 5 Minuten drin und Tino Chrupalla kriegt so viele Steilvorlagen, die er nicht mal alle perfekt verwertet, die könnte er noch viel besser verwerten. Gott behüte uns, wenn die AfD noch wirtschaftskompetenter würde. Aber das spricht leider alles für ihn. Jetzt hier hat er Einzelbeispiele erwähnt, um zu belegen, dass die Wirtschaftsentwicklung im Ostdeutschland doch nicht besser ist. Das stimmt natürlich so nicht, das kann man so nicht machen. Was richtig ist, im Moment wächst Ostdeutschland schneller als Westdeutschland und auch schneller damit als der Bundesschnitt. Die Prognosen sind ein bisschen größer. Da gibt es dann 1% Wachstum statt die 0,4, die bisher prognostiziert waren an Wachstum für dieses Jahr für Gesamtdeutschland. Allerdings betrifft das Sachsen beispielsweise schon nicht. Ja. In Sachsen war auch nur 0,4% Wachstum prognostiziert, also so viel wie im Bundesschnitt. jetzt so zu tun, der Osten hat gerade mal, obwohl die Wirtschaft seit 4 Jahren stagniert, ein bisschen mehr Mini-Wachstum als Gesamtdeutschland. Deswegen sollen die sich nicht beschweren. Ja, ist ein ziemlich arroganter Take.
Womit Frau Galpe recht hat, und das erzählt nicht nur der Wirtschaftsminister, ich glaube, das Wirtschaftswachstum im Osten ist minimal höher, als es in Westdeutschland ist.
Und ganz sagen, ja, wir haben ja auch was aufzuholen.
Und das ist doch auch eindeutig.
Ich will nur sagen, also die Erzählung sozusagen, da gibt es diesen,
wir haben aber aktuell,
da gibt es diese wirtschaftliche Entwicklung im Osten, die nur katastrophal ist und nein, der böse Westen
quasi. Das sagt ja keiner, aber wir haben aktuell. Nee,
aber hier geht es um den Sound.
Das ist die Haupterzählung.
Es geht um den Sound.
So, die wirtschaftliche Lage ist, das sagen die Zahlen ja auch überhaupt kein Grund dafür, AfD zu wählen. Die Leute wählen nicht aus wirtschaftlichen Gründen AfD. Und wenn man sich die letzten 30 Jahre in Ostdeutschland anschaut und die wirklich spektakuläre Entwicklung, die ein Bundesland wie Sachsen und auch Thüringen genommen haben, finde ich, kann man das auch nicht heranziehen. Und das ist, da bin ich...
Deswegen gehe ich da so rein, weil ich finde, wir müssen sauber sein in der Argumentation.
Aber wenn wir sauber sein möchten, wenn ich kurz darf, dann müssen wir, ich bin ja auch Ökonom, nicht nur Politiker gewesen.
Ja, ganz kurz, um da reinzugehen. Was der werte Journalist von der Zeit hier sagt, ne, ist ein ziemliches Problem, weil es blind ist gegenüber der Tatsache, dass da im Osten blühende Landschaften versprochen wurden, aber es nur verwelkte Landschaften gegeben hat und dass der Osten selbstverständlich noch immer hinterherhängt. Das können wir uns gerne mal angucken. Daran ändern auch ein paar Monate mal mehr Wirtschaftswachstum haben als Gesamtdeutschland oder der Westen nichts dran. Hier sehen wir einmal das Wirtschaftswachstum, das reale Wirtschaftswachstum in Ost und West nach der Wiedervereinigung. In Rot Ostdeutschland, in Orange Westdeutschland. Wir sehen in den Anfang der 90er Jahre nach der Einigung gab es tatsächlich Wachstum, gab es einen Boom, hohe Wachstumsraten, ja 10%, 12%, 6%. Bis Ende der 90er und seitdem nicht mehr. Da hat der Osten einiges aufgeholt zum Westen, danach nicht mehr. Man sieht, es ist quasi die gleichen Wachstumsraten in West und Ost. Da hat sich nicht viel dran verändert. Hier das Ganze nochmal vom Leibniz-Institut, etwas andere Zeitspanne. Wir sehen, Ost und West entwickeln sich quasi im Gleichklang. Es gibt ein ganz kleines bisschen mehr Wachstum stellenweise in Ostdeutschland. Das ist aber minimal. Vom Boom im Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland kann man hier beileibe nicht reden. Und hier zuletzt sieht man nochmal jetzt die Wachstumsprognosen für 24, 25, wo Ostdeutschland nochmal ein bisschen mehr wachsen sollte als Westdeutschland. Aber das alles ändert nichts daran, dass die ostdeutschen Bundesländer immer noch zu den ärmsten Bundesländern der Republik gehören. Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen nämlich auf den letzten Plätzen, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht. Im Vergleich zu Gesamtdeutschland sind sie damit mehr als 20% zurück. Wenn man sich das über die Zeit anguckt, ja, ne, ich habe erzählt, in den 90ern, da gab es einen gewissen Aufholprozess. Da sieht man, dass es auch steilere Anstiege gab. Jetzt hier Brandenburg, Sachsen und Thüringen insbesondere. Aber in den letzten Jahren von einer Mega-Erfolgsstory zu sprechen, nee, kann man leider nicht. Schön wäre es ja, wenn es anders wäre. Und es ist ja immer noch so, sieht man hier auch, dass der Abstand zwischen West und Ost, was das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, das gängigste Wohlstandsmaß, was Ökonomen so haben, noch immer recht groß ist. Und das alles merken die Leute natürlich, weil sie auch nach 30 Jahren noch abgehängt sind. Bei Löhnen, bei Renten, bei Wohlstand, bei Erbschaften, bei allem. Dass es im Osten eine krasse Alterung gibt, weil die Jungen abwandern. Generell mehr Leute nach Westen gezogen sind als vom Westen in den Osten. Also Deutschland ist wirtschaftlich gesehen noch immer ein gespaltenes Land. Das zu ignorieren, führt dann zu solchen Umfragen, wie wir sie von Infratest DIMAP gesehen haben bei der Wahl. Ich habe es hier in meiner Wahlanalyse einmal zusammengefasst. Bemerkenswert, habe ich geschrieben, Doppelpunkt. In Thüringen wie in Sachsen sagen 3/4 aller Wähler, Ostdeutsche seien an vielen Stellen noch immer Bürger zweiter Klasse und Wirtschaft und Politik immer noch zu stark von Westdeutschen bestimmt. Die Linke hat in beiden Ländern massiv an Vertrauen verloren, die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten. AfD und BSW hingegen deutlich an Vertrauen gewonnen. Wenn man jetzt in solchen Talkshows sitzt und sagt, ja, also, dass jetzt die Ostdeutschen da vermehrt zur Protestwahl gehen, Womit ich übrigens, das muss ich in Klammern mal dazu sagen, gar nicht negieren will, dass es in Ostdeutschland, insbesondere in ländlichen Gemeinden, wo die AfD übermäßig häufig gewählt wird, auch einfach handfeste Probleme mit Rechtsextremismus, ja auch mit strammen Nazis gibt, aber eben auch ein großes Protestpotenzial. Und dass dieses Protestpotenzial ungerechtfertigt sei, nicht legitimiert sei, weil ja der Osten ja doch auch gewachsen ist, halte ich für falsch, halte ich für unterkomplex.
Müssen wir auch mal bei den Energiepreisen sauber sein. Da waren auch Sie nicht ganz sauber, Herr Lanz. Also ich habe davon gesprochen, dass es einen Energiepreisschock gab, auf den die Ampelregierung in einer bestimmten Weise reagiert hat. Zum Beispiel hat sie so reagiert, dass...
Übrigens noch kurz zur Transparenz. Bis Fabio De Masi aus dem Bundestag ausgeschieden ist, als er damals noch bei der Linken war, habe ich übrigens mal 1,5 Jahre für ihn als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Deshalb ja, kenne ich ihn natürlich sehr gut und bin in gewisser Weise befangen. Was sollte ich anderes sagen?
Sie in einer
Aber seitdem keine Zuarbeit, Mitarbeit oder sonstiges mehr. Ja, also und ist jetzt dann mittlerweile auch schon 3 Jahre her.
Extremen Krisenphase, wo hohe Unsicherheit herrschte, nicht genug öffentlich investiert hat. Das war meine Ausgabe.
Und ist ein richtiger Punkt.
Ja. Ich sprach also um die Zeit nach Ausbruch des Ukraine-Krieges.
Ne? Ich habe mir das auch nochmal angesehen, Herr De Masi. Wenn Sie sagen ökonomisch,
wenn ich diesen Satz zu Ende
dürfen
finde.
Sie?
Und dann ist es so, dass natürlich Energiepreise sich durchfressen durch die anderen Preise, so, weil wir Energie brauchen, um alles Mögliche zu produzieren. Und dann ist es richtig, dass sich die Erzeugerpreise wieder zurückgebildet haben. Aber da wir auch sehr vermachtete Märkte haben, ja, dauert das dann, richtig, bis das bei den Verbrauchern ankommt. Und wenn dann die Löhne hinterherhinken über eine längere Zeit, haben sie einen Kaufkraftverlust. So ist die Story. Das heißt nicht, dass es nicht auch wieder anziehende Reallöhne gibt, aber die Leute spüren das.
Wie geht's darum, Herr De Masi?
Ist alles richtig.
Wie man das intoniert. Wenn man sich das anschaut, das ist sehr interessant.
Ich habe doch eine ganz angenehme Stimme und mache das.
Haben Sie sehr. Ganz angenehm. Man hört Ihnen ja auch gerne zu. Ich würde Sie auch gerne weiter ernst nehmen wollen und das tue ich ja auch. Der Preis pro Kilowattstunde war bei Kriegsbeginn war ungefähr 12 Cent. Wo liegt er jetzt für Privathaushalte? Ungefähr? Wo?
8.
Ratespiele mache ich nicht. Sagen Sie mal.
Ja, aber Sie sind
aber
doch Ökonom, haben Sie doch gerade gesagt.
Das sind Preise, die aktuell
abrufbar sind. Wie viel? Wo liegt der aktuelle Gaspreis, Kilowattstunde?
Machen wir die Ratespiele.
Das ist keine Ratespiele. Entschuldigung, wenn man mit solchen Argumenten kommt und so argumentiert, dann muss man die Zahlen auch parat haben. Sorry. Das ist jetzt nicht Ratespiel.
Also Chrupalla lag ja fast richtig. Wir haben die Preise eben gesehen. Ne? Der aktuellste war jetzt für Neukunden 8,9 Cent die Kilowattstunde. Ja, können wir uns nochmal schnell im Chart angucken. Also im Moment 8,9, davor war es etwas günstiger. 8 Euro trifft es also recht gut. Wir waren übrigens im März schon mal bei unter 7, hier bei 6,6, 6,5 sogar. Dann gab es einen kleinen Sprung nach oben. Warum? Weil die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme von der Ampel wieder erhöht wurde. Die war temporär abgesenkt. Das ist ausgelaufen. Und deswegen sind die Gaspreise für die Endverbraucher steuerlich wieder verteuert worden. Ja, ehrlicherweise, den Gaspreis sollte man drauf haben. Der ist so viel diskutiert und so wichtig, zumindest ungefähr. Womit Lanz aber auch falsch liegt, ist natürlich zu behaupten, das können wir uns auch nochmal angucken, mal flott zurück, dass er einfach die 12 Cent hier nimmt, ne, Neukundenpreis vom, was hat er hier, Februar wahrscheinlich genommen, ne, 13, 25. Februar, 12 Cent, das stimmt schon. Nur, das ist zwar das Vorkriegsniveau, aber nicht das Vorkrisenniveau, denn davor, das haben wir eben schon in den Börsenpreisen gesehen, waren die Preise ja schon mal gestiegen und der Ausgangspreis ist eigentlich der von 2021, nämlich hier 6 Cent die Kilowattstunde. Ne? Und im Vergleich dazu sind wir noch 30% teurer. Wohlgemerkt nur Neukunden, Bestandskunden liegen da drüber. Die sind noch mal teurer. Also auch an Lanz Stelle hier zu sagen, wir sind wieder unter Vorkriegsniveau, deshalb ist ja alles gut, klammert diesen krassen Preisanstieg zum Ende der Corona-Pandemie einfach raus. Das ist auch nicht korrekt.
Ich will Sie auch nicht quälen.
Ja, jetzt mal, was der Liter Milch, Herr Lanz.
Ich habe das noch nie nach einem Liter Milch gefragt.
Doch.
Sie? Wirklich?
Ja, spulen Sie auch zurück,
okay,
wie gut. Teuer der ist.
War das schlimm?
Nein.
Okay.
Es geht doch gerade nicht um den Energiepreis, sondern es geht nur um die These, ob die Menschen einen Kaufkraftverlust hatten.
Ist der
und es hat ja niemand bestritten,
im Moment für eine Kilowattstunde Gas, Herr De Masi.
Ja, aber Moment. Sie wollen ja belegen, dass sich der Energiepreis wieder zurückgebildet hat.
Ich würde gerne von Ihnen wissen,
wie hoch er ist. Dem widerspreche ich ja gar nicht. Ich sage nur, dass die Kaufkraft der Menschen deswegen noch nicht wieder auf dem Niveau ist, wo sie sein sollte. Und es gibt eine Studie, unter Mitwirkung schwedischer Zentralbanker, die heißt Political Costs of Austerity. Mhm. Die hat ausgewertet Ergebnisse, und deswegen geht es nicht nur um den Osten, bei über 200 europäischen Wahlen. Mhm. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn man in eine solche Krise hineinkürzt, das rechte Parteien stärkt. Und deswegen liegt die Hauptverantwortung für die Wahlerfolge der AfD nicht bei der AfD, sondern bei den Ampelparteien.
Mir geht es nur darum.
Auch ein wichtiger Punkt natürlich, dass Sparpolitik schadet und dass es die AfD und rechte Parteien stark macht. Im Übrigen, wenn man auch zurückguckt, ne, also in die 30er Jahre, Brüning, der eine massive Deflations- und Kürzungspolitik durchgedrückt hat und damit erst Adolf Hitler und der NSDAP den Weg bereitet hat, dann ist das auch ein guter historischer Beleg dafür.
Und das verstehen Sie auch ganz genau und Sie weichen der Antwort auch aus. Also ich sage es Ihnen jetzt ganz schnell, 12 bei Kriegsbeginn, jetzt glaube ich bei 8,7 für Privathaushalte. Sie waren da ziemlich genau dran.
Allerdings, nochmal, es gibt geltende Verträge.
Hab ich schon verstanden. Ja. Mir geht es nur darum,
und das sind die günstigsten, die man sich
aussuchen kann. Das populistische Argument zu machen und zu sagen, da gibt es diese böse, böse Energiepolitik dieser bösen Bundesregierung, das läuft alles katastrophal. Das kann man daraus so nicht stricken. Das ist mein Punkt.
Wer hat das denn so gesagt? Ich habe Ihnen gesagt.
Ich glaube, niemand hier in diesem Raum hat es anders verstanden.
Nein. Ich habe gesagt, es gibt eine katastrophale politische Reaktion der Ampel, zu wenige öffentliche Investitionen. Ja, ich habe auch Kritik an den Wirtschaftssanktionen. Es gibt eine Studie, zum Beispiel von Professor Galbraith, dem Sohn des früheren Wirtschaftsberaters von John F. Kennedy, beim Institute for New Economic Thinking, der sagt, wir haben mit den Sanktionen effektiv der deutschen Wirtschaft geschadet und Putins Kriegsfähigkeit nicht getroffen. Genauso gibt es eine Studie, sogar im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, die zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Darüber muss man politisch diskutieren. Da können Sie eine andere Auffassung haben. Aber das, was Sie mir jetzt in den Mund gelegt haben, habe ich ja gar nicht gesagt. Das können die Zuschauer ja nachvollziehen.
Mir geht es um ein politisches Argument, exakt. Und die Energiepreise sind gerade gekommen. Und es ist, ich finde, schon die Aufgabe, bitte Sie, Sie waren eben bei Cum-Ex waren Sie ganz vorne mit dabei und bei Wirecard auch. Argumente wissen Sie so viel besser als alle
anderen. Da waren andere vorne mit dabei, sondern ich habe es aufgeklärt. Die anderen waren mittendrin.
So, das meine ich. Sie haben sich da sehr verdient gemacht und Sie haben sehr präzise argumentiert. Und deswegen, finde ich, kann man so einen kleinen populistischen Ausfallschritt dann an der Stelle so nicht durchgehen lassen. Das ist alles.
Ein Energiepreisschock ist ein populistischer Ausfallschritt. Dass wir einen Energiepreisschock in Deutschland hatten, ist ein populistischer Ausfallschritt.
Herr De Masi, Sie sind wirklich viel zu klug, um jetzt das so billig abzukürzen. Sie wissen genau, dass es so nicht gemeint ist. Aber lass uns einfach weitergehen.
Ich verstehe Sie nicht, aber Sie werden das sicher erklären im Nachgang, im Faktencheck oder so.
Versteht jeder, wie es gemeint ist. Das ist interessant. Das ist...
Ja, das...
Was für eine Situation, ja. Also, wenn man sich frühere Folgen anguckt, Markus Lanz mit Fabio De Masi, dann war das wirklich also sehr harmonisch, gemeinsam, Cum-Ex erklärt, auf den Kanzler geschossen, ja. Jetzt hier unterstellt Markus Lanz Fabio De Masi einen populistischen Ausfallschritt, weil der sagt, die Leute haben Kaufkraft verloren, was ein faktisch richtiger Punkt ist, was ein richtiger Punkt bleibt, obwohl die Energiepreise zurückgegangen sind. Wir haben es gerade en Detail aufgearbeitet. Und wohlgemerkt, Lanz selbst nimmt den falschen Referenzpunkt für die Debatte, weil er nicht die Preise aus dem Sommer 21 nimmt, bei normalem Niveau, sondern schon die gestiegenen Preise vom Februar. Ja, es ist das Vorkriegsniveau, aber es ist nicht das Vorkrisenniveau. Pandemie und Krieg haben sich ja aneinander gereiht. Deswegen... Boah, und hier jetzt populistischen Ausfallschritt das zu nennen. Ich bin ja sehr gerne immer dafür bereit und offen, sowas zu callen, wenn es sowas gibt. Aber im Vergleich zu dem, was bei Lanz gesagt wird ansonsten, was ein Jens Spahn da loslässt, was ein Christian Dürr da regelmäßig loslässt an populistischen Ausfallschritten, ja, Fake News, ist das hier schon eine ungewöhnlich harte Gangart. Zumal auch faktisch nicht korrekt. Ja, was recht ist, muss auch recht bleiben.
Also wir reden hier natürlich über ein Thema, das da ist, das ausweislich der Nachwahlbefragungen auch die Leute beschäftigt.
Ja, nochmal, ne? Also die Hälfte der Arbeiter, die Hälfte derer, die angeben, dass sie in persönlich schlechter wirtschaftlicher Lage sind, haben ihre Stimme bei der AfD gemacht. Zu überwiegendem Anteil dann bei BSW. AfD und BSW waren Protestwahlen, waren auch nachweislich aus den Nachwahlbefragungen Denkzettel an die Bundesregierung. Jetzt zu sagen, das alles hat nichts mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, der Osten ist doch gewachsen, kauf ich nicht, ja, halt ich argumentativ einfach für schwach.
Wenn man über die Frage, ob die Leute Vertrauen haben.
So kann man vor allem nicht der AfD entgegentreten, ja. Weil wenn die Zahlen ja auf ihrer Seite hat, wenn die wirtschaftliche Lage nun mal schlecht ist, dann hilft es absolut 0,0 vor so Millionenpublikum sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber die wirtschaftliche Lage ist doch schon ein bisschen besser geworden, die Energiepreise sind doch schon ein bisschen runtergekommen, die Reallöhne sind doch schon ein bisschen gestiegen, ja, die Wirtschaft stagniert zwar immer noch seit 4 Jahren, aber hey, alles ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann auch noch korrigiert zu werden. Ich meine, gerade für Tino Chrupalla ist das ja so eine Steilvorlage. Der kann sich da als Politiker aus, wie er selbst gesagt hat, im Armenhaus Görlitz hinsetzen und erklären, uns im Osten geht es schlecht, ihr im Westen, ihr die Journalisten, die Abgehobenen, erkennt das nicht, die Ampel schon gar nicht. Wir sind noch immer abgehängt, wir zahlen mehr für Energie, das tut uns weh. Ja, was für eine bessere Einladung gibt es denn für die AfD, sich eben an die Protestwähler anzuschmiegen, für die, die aber ja noch nicht mal Lösungen haben. Das ist ja noch das Krasse. Programmatisch hat die AfD ja gar nichts für Leute mit kleinem Geldbeutel anzubieten. Die AfD ist nämlich der falsche Freund für die, Anführungszeichen, einfachen Leute. Ja,
haben in die Art und Weise, wie wir gerade unsere Wirtschaft so umbauen, dass es dem Klimawandel gerecht wird und den Herausforderungen, dann fällt halt einfach vielen Wählerinnen und Wählern in Sachsen und Thüringen diese unselige Wärmepumpendebatte ein. Also wir haben einfach schon so ein paar Punkte.
Stimmt auch, ja. Heizungsdebatte und Wärmepumpe gingen den Leuten da auch auf den Sack. Aber können wir bitte zur Kenntnis nehmen, dass sie einfach noch immer ökonomisch abgehängt sind und nicht darüber gehen?
An denen schlechte Politik der Ampelregierung.
Ja, verstehe ich alles.
Ich will nur ganz kurz, also dafür gesorgt hat, dass Leute jetzt nicht mehr so viel Vertrauen in die Lösungskompetenz der Regierung haben. Heißt aber nicht, dass AfD und BSW jetzt diejenigen sind, von denen man sich erwarten kann, dass sie, wenn sie in der Regierung wären, in
kürzester
Zeit
warum nicht?
Die Herausforderung des Klimawandels, die der Klimawandel uns vor die Tür stellt, bewältigen würden, weil ich noch nichts davon gehört habe.
Ja, und lassen Sie uns doch erstmal die Kompetenzen ausspielen. Sie geben uns ja überhaupt keine Gelegenheit, von daher das zu behaupten.
Ich habe die Gelegenheit sowieso nicht zu geben.
Nein, aber das zu behaupten, einfach so in den Raum zu stellen, das ist auch Populismus, Frau Geibel, was Sie gerade machen. Sie wissen es doch überhaupt nicht.
Okay, machen wir.
Nein, aber ich will Ihnen noch mal ganz kurz zu Ihrem Eingang sagen, was ganz wichtig ist. Die Frage ist doch auch, warum der Osten so gewählt hat. Diese Frage, und ich verfolge ja auch etwas das Fernsehen, auch die letzten Tage, und ich finde es ja interessant, jetzt sind viele Politikwissenschaftler und Psychologen unterwegs, und die fragen, was ist beim Osten anders als im Westen. Auch bei Ihnen, Herr Lanz, Herr Oschmann war vorige Woche da. Übrigens lesen Sie sein Buch. Dann wissen Sie, was die Unterschiede zwischen Ost und West sind.
Das war doch interessant, was er erzählt hat.
Ich habe das Buch auch gelesen. Und da ist eigentlich nein, das Buch. Buch
ist einfach.
Frau Geibel, ganz kurz, absolut. Vielleicht darf ich jetzt auch mal mindestens 3 Minuten am Stück oder 2, 3 Sätze am Stück reden. Das Buch sollte wirklich jeder BRD-Bürger, also Westdeutsche, einfach mal gelesen haben, damit man das auch versteht. Das sollte auch der Bundespräsident mal lesen, damit er weiß.
Hat er möglicherweise.
Möglicherweise, fragen Sie ihn vielleicht mal. Ich will damit sagen, um nochmal auf das Wahlergebnis zu kommen. Der Osten ist im Prinzip das Thermometer der Bundesrepublik Deutschland. Was hier kommt, und dadurch, dass im Westen das Fett noch etwas dicker ist, wird im Westen auch kommen.
Aber
weil dort natürlich die Wohlstandsschicht höher und dicker ist als im Osten.
Es geht doch nicht
und ich
nur
bin,
Wohlstand.
Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich bin noch genauso.
Dass Sie das sagen, finde ich interessant.
Entschuldigung, ich habe im Osten mir was aufgebaut, Frau Geibel. Ich habe einen Betrieb gehabt, habe Lehrlinge ausgebildet, habe 10 Angestellte gehabt.
Ich bin
im Osten geblieben und nicht wie 3 Millionen andere junge Menschen, die gegangen sind in den Westen. Und das war die schwerste Zeit.
Was ist das für ein Argument?
Ja doch, ich kann aus Erfahrung sprechen, was ich mir aufgebaut habe. Und das sehen viele Menschen. In Gefahr aktuell, durch die aktuelle Politik der Bundesregierung.
Es tut mir leid, ne, aber so zu glauben, der AfD beizukommen, indem man ihr solche Steilvorlagen gibt und sich da als Schriftstellerin von oben herab hinzusetzen und zu sagen, Dirk Oschmann würde mit seinen Büchern falsche Fakten präsentieren, und dem Osten das Abgehängtsein abzusprechen, performativ wird das niemals so funktionieren. Das ärgert mich so. Man kann Tino Chrupalla auf so vielen Ebenen stellen, aber nicht so, wie die es eben machen.
Das Regierung.
Durch ihr Gehetze.
Wo hetze ich jetzt? Warum sind Sie so böse jetzt?
Ich bin nicht böse.
Doch, Sie sind böse.
Ich habe Sie einfach gehört, über Wochen.
Ja, wenn Sie mich hören, dann hetze ich nicht.
Herr Chrupalla, ich bin mal ganz lieb. Ja. Ich sage Ihnen, das Problem ist ja, Sie beklagen ja auch zu Recht bestimmte Dinge. Aber wenn man dann guckt, was Sie da eigentlich in Ihrem Programm wollen.
So nämlich, so muss man das Ganze angehen.
Bei Löhnen, bei Renten. Ja, da gibt es Leute bei Ihnen, die wollen im Prinzip die Rentenprivatisierung noch weiter vorantreiben. Sie wollen die öffentlichen Investitionen runterfahren. Frau Weidel will sogar die Militärausgaben, also nach NATO-Kriterien, das will sie noch übertreffen. So, das haben Sie ja alles auch in Ihren Programmen stehen.
Nee, das steht eben nicht so im Programm.
Und insofern machen Sie den Leuten natürlich etwas vor. Und Sie würden denen ganz schnell die Hosen runterziehen. Das ist das eigentliche Problem.
Naja, das ist eben nicht der Fall. Auch was die Löhne angeht, da finden Sie im Programm nicht, dass wir die Löhne in irgendeiner Weise senken wollen oder dass wir den Mindestlohn abschaffen wollen. Diese Thesen werden in den Raum gestellt, das ist aber einfach falsch. Wir haben immer gesagt...
Sie wollen den Mindestlohn auf dem jetzigen Niveau belassen?
Nein.
Aber Sie wollen die öffentlichen Investitionen runterprügeln und unsere Infrastruktur privatisieren?
Im Gegenteil. Wir sehen es ja gerade im Osten, im ländlichen Raum, wie die Infrastruktur gelitten hat, wo nicht investiert wurde. Ja, und da wollen wir natürlich Investitionen. Das unterstützen wir auch im Bundestag.
Dann denken Sie über Ihr Programm noch mal nach.
Da müssen Sie mal vielleicht nachschauen. Und bei den Mindestlöhnen sagen wir immer, das gehört in die Tarifautonomie der Tarifpartner. Und dafür gibt es ja auch eine Mindestlohnkommission. Das hat nicht der Staat festzulegen. Das haben wir kritisiert beim Mindestlohn.
Herr Chrupalla, wir hatten mal Fragen.
So, da hätte man jetzt nachgehen können gut, ne? Und den beim Mindestlohn mal festnageln, ne? Denn früher war die AfD gegen den Mindestlohn. Jetzt weiß sie, dass es unpopulär ist, dagegen zu sein und sagt nur noch, oh, das soll der Staat nicht mehr festlegen, sondern bitte die Tarifpartner in der Mindestlohnkommission. Sind da also aufgeweicht. Aber ihn beim Mindestlohn mal an den Kandaren zu nehmen, sagen, warum waren sie denn damals dagegen? Ne? Warum sind sie nicht gegen nicht für einen höheren Mindestlohn? Wäre ein Mindestlohn von 14 Euro aus ihrer Sicht schädlich? Wenn ja, warum? Gerade im Osten würde das doch die Kaufkraft erhöhen, oder nicht? Diese Fragen müssen dann kommen. Dann kriegt man auch einen Chrupalla gestellt.
Angenommen, Sie würden jetzt regieren in Thüringen. Björn Höcke würde jetzt Ministerpräsident werden. Fällt gerade an, war der am Montag gar nicht in Berlin?
Am Montag war er nicht in Berlin, da war Herr Möller in Berlin.
Warum nicht?
Der hat vielleicht in der Staatskanzlei schon die Tapeten und die Teppiche ausgesucht.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Entschuldigung, kann ich mir nicht vorstellen. Historischer Wahlsieg.
Es gibt eine klare Aufgabenteilung, es ist eine Doppelspitze in Thüringen zwischen Herrn Möller und Herrn Höcke und so war die Aufteilung.
Und er kam nicht zu Ihnen nach Berlin?
Es war von vornherein klar, dass Herr Höcke nicht kommt, sondern dass Herr Möller kommt. Wir wussten das 14 Tage vorher.
Ich schaue gerade in das Gesicht von Martin Machowitz. Herr Möller amüsiert sich köstlich, bitte.
Die langweiligeren Termine, ich weiß es nicht.
Bitte?
Vielleicht macht Herr Möller die langweiligeren Termine.
War doch nicht langweilig, Herr Machowitz, Sie haben es ja vielleicht gesehen.
Ja, jetzt ernsthaft. Warum?
War doch klasse von Herrn Möller.
Warum haben Sie nicht Besuch von Herrn Höcke bekommen?
Jetzt fangen wir wieder an. Warum
Nein,
der?
Doch,
das müssen Sie doch, können
das
Sie doch nicht.
Alles politisch sowas. Das ist doch ein Signal.
Ja, aber das müssen Sie doch Herrn Höcke fragen.
Ja, also weg vom Thema Wirtschaft. Gerade in dem Moment, wo es spannend wird, wo man die AfD an ihrem Programm packen kann, beim Thema Löhne, beim Thema Rente, beim Thema Mindestlohn, ja, geht Lanz den anderen Weg, schaut auf seine Karte und sagt, ach, lasst uns doch mal lieber über die Person Björn Höcke sprechen. Oder heißt der Bernd? Nee, Björn Höcke. Ja, schade, Chance verpasst. Wir resümieren, so kann man die AfD und einen Tino Chrupalla nicht stellen. Mit einem Moderator, der versucht, die wirtschaftliche Lage besser zu reden, als sie ist, indem er Referenzpunkte nimmt, die manipulativ sind, nämlich den Gaspreis von vor dem Kriegsausbruch und nicht den Gaspreis von Mitte 21. Der behauptet, nur weil die Reallöhne zuletzt gestiegen sind, seien sie wieder über dem Niveau oder insinuiert, über dem Niveau von vor den Krisen, was sie nicht sind. Der Ratespiele macht auf die Gefahr hin, dass die AfD sich hier inszenieren kann, als wäre sie die Partei, die tatsächlich für Leute mit kleinem Geldbeutel, Gefrustete und Geprellte in Ostdeutschland die Stellvertretung ist. Und dann noch einer Schriftstellerin und einem Journalisten, die einfach entgegen aller Fakten behaupten, der Osten wäre nicht mehr abgehängt. Also da hat es mich komplett gebrochen. Was soll man dazu noch sagen? Man kann ja wirklich, also die Statistiken durchgehen, ja, und sieht, der Osten ist abgehängt. Höhere Arbeitslosenquote, also Was soll ich mir hier den Mund fusselig reden, ne? Wir haben da genug Statistiken gezeigt. Ja. Wie fandet ihr diese Sendung? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen. Außerdem freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und vorher noch den Geld für die Welt Newsletter auscheckt. Insbesondere die Wahlanalyse, die ich eben gezeigt habe. Ich glaube, damit lässt sich mehr erklären als mit diesen 20 Minuten. Markus Lanz. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.